Es ist, glaube ich, jetzt so 6 Wochen her. Da habe ich während des Frühstücksfernsehens morgens eine kleine Instagram-Story gemacht und die ist der Grund, dass ich heute genau diese Folge aufzeichne. Es waren Sommerferien, meine Kollegin hinter der Kamera, sie ist Kamerafrau, hat ihren 10-jährigen Sohn mit zur Arbeit gebracht, weil sie alleinerziehend ist und keine Betreuung für ihn hatte. Und deswegen lag der kleine Mann bei uns backstage auf dem Sofa unter einer Decke und hat tief und fest geschlafen. Es war irgendwie so 6, 6:30 und ich dachte mir nur, guck sie dir an. Die Mama, meine Kollegin, wir kennen uns ganz, ganz lange schon, die wuppt das jeden Tag alleine. Da gibt es eben nicht einen Partner, der sich auch noch kümmert, um den sie um Rat fragen kann, der einfach die Verantwortung mit übernimmt. Vom Tag 1 ist sie alleinerziehend und macht das wirklich ganz, ganz toll. Und das machen so viele in unserer Gesellschaft. In ganz vielen Haushalten, ich glaube, es sind weit über 2,6 Millionen Haushalten, erzieht nur eine Person die Kinder. Und in 9 von 10 Fällen sind das die Mütter. Das heißt, wir haben eine unglaublich große Menge an alleinerziehenden Müttern, die für unsere Gesellschaft einen Wahnsinnsjob machen. Und den machen sie 24 Stunden am Tag. Du hast keinen Feierabend. Es ist einfach ein Job, der schön ist, aber auch sehr, sehr anstrengend ist. Und wir ahnen gar nicht, wie sehr Alleinerziehende eben wirklich auch manchmal an ihre Grenzen kommen. Weil Alleinerziehende haben gar nicht die Kraft, auf die Straße zu gehen, eine Demo zu organisieren und Sachen einzufordern. Und deswegen finden sie nicht genug Gehör in unserer Gesellschaft. Das habe ich dann festgestellt, weil es gab sehr, sehr viele Nachrichten auf diese Story. Und deswegen habe ich einen Aufruf gestartet, bei Instagram auch, und habe gesagt, wenn ihr alleinerziehend seid und eure Geschichte hier in meinem Podcast erzählen wollt, dann schreibt mir. Was dann passiert ist, hatte ich so nicht erwartet. Es waren wirklich unglaublich viele E-Mails, die mich erreicht haben, ganz, ganz viele Geschichten, ganz viele, die gesagt haben, sie würden gerne ihre Geschichte hier erzählen. Ich hätte am liebsten jede einzelne hier eingeladen und hätte sie zumindest mal kurz zu Wort kommen lassen. Ich habe es aber jetzt anders gemacht. Heute ist Nadine bei uns. Nadine hat 3 Kinder. Sie erzählt mir ihre Geschichte, wie sie das macht als Alleinerziehende, wie sie schwierige Phasen in ihrem Leben überwunden hat, was ihr geholfen hat, und stellvertretend für jede Einzelne, die mir geschrieben hat von euch, und stellvertretend für alle alleinerziehenden Mütter und Väter, spricht sie heute das aus, was wir alle nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. Nadine Iso sitzt vor mir. Ich freue mich wahnsinnig toll, dass ich jetzt zum allerersten Mal eine von euch, eine Hörerin, kennenlerne. Ich muss dir mal nochmal die Hand geben. Schön, dass du da bist. Wirklich ganz toll.
Ja, danke dir, dass du dich dafür interessierst, für das Thema.
Danke, dass du eine E-Mail geschrieben hast. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Das hat mich auch ein bisschen überwältigt. Umso deutlicher war das, dass es einfach ein Thema ist. Also, und dass ganz viele Alleinerziehende so das Gefühl haben, sie werden eigentlich niemals so richtig angehört. Und das kam in all den Zuschriften rüber irgendwie. Und mit dir haben wir auch unter anderem telefoniert. Und jetzt sitzt du hier und erzählst mir von deinem Leben mit deinen 3 Kindern. Und da freue ich mich sehr drüber.
Ich mich auch, danke. Super.
Wie finden denn deine 3 Kinder das, dass du hier sitzt?
Ich kann es nur mir so denken. Ich habe es nämlich nicht erzählt. Ich finde, das ist jetzt auch mein persönliches Ding mit dir, mit den anderen Alleinerziehenden, mit denjenigen, die das Thema interessiert. Aber das ist jetzt nichts, was ich mit den Kindern besprochen habe. So, und das, ich habe ja auch Teenager zu Hause und ich denke nicht, dass es so richtig Anklang findet, wenn man jetzt über dieses Thema in Öffentlichkeit spricht.
Ja.
Ich sage jetzt auch ja auch nicht die Namen. Mhm. Ne? Ich erzähle ja auch keine Geheimnisse, aber es ist ja mein Leben, weißt du, was ich jetzt hier mehr oder weniger so ein bisschen aus dem Nähkästchen preisgebe. Und ich denke nicht, dass so ein Teenager da unbedingt jetzt auch dieses Thema überhaupt so auf dem Schirm hat.
Finde ich super spannend, dass du sagst, es ist eben auch deine Geschichte. Ne? Wir müssen mal ganz kurz erklären, du hast 3 Kinder, die sind wie alt?
Genau, also die sind 15, 13 und 7. Mhm. Ja, ich habe eine Tochter und dann kommen die zwei Söhne.
Und so wie du sagst, als Teenager, die 15-Jährige, die hat natürlich ihre eigene Sicht auf die Dinge. Die hat, finde ich, vor allem, Kinder haben ihre eigenen Themen.
Total.
Du kannst die nicht mit deinen Problemen, mit deinen Themen vollsülzen sozusagen und ihnen das aufbürden, sondern die sollen frei sein, die sollen ihr Ding machen.
Genau.
Man kann, finde ich, als Mutter auch ruhig mal sagen, boah, also das wird mir jetzt hier zu viel oder da möchte ich jetzt mal sprechen, so stelle ich mir das aber anders vor. Oder das ist jetzt mal mein Bedürfnis, aber grundsätzlich kann man die nicht permanent mit den eigenen Problemen beladen.
Unbedingt nicht. Finde ich auch, habe ich auch immer so gehalten und deswegen fange ich damit jetzt auch nicht bei diesem Thema an, sondern ich habe mir vorhin im Auto vorgestellt, dass meine Kinder sich das anhören, wenn die groß sind. Und das fand ich dann auf einmal so anrührend, die Vorstellung, weil dann haben sie vielleicht selber Familien und dann kann man da nochmal einen ganz anderen Blick darauf, finde ich, werfen, als wenn man in der Kindheit, ist doch nicht so ein super einfaches Thema, damit dann so vielleicht auch ein bisschen überfordert ist, ja.
Ist das ein Thema bei euch, dass du alleinerziehend bist, dass der Papa nicht bei euch wohnt? Sprecht ihr da als Familie drüber?
Gar nicht. Es ist überhaupt gar kein Thema. Ich denke, meine Kinder nehmen das gar nicht so wahr. Ich habe mich ja auch scheiden lassen, da waren die ganz klein, also die beiden Großen. Und die kennen es eigentlich gar nicht anders, dass ich mit denen alleine bin und dass eben auch ihr Papa mit denen dann alleine Zeit verbringt. Mein ganz Kleiner ist von einem anderen Mann. Der kennt es gar nicht anders. Da bin ich sowieso nur zuständig. So.
Okay.
Und deswegen ist es auch nie Thema. Also ich habe das Gefühl, für den Kleinen ist es fast so ein bisschen wie Mama und Papa in einer Person. Also das ist natürlich so, wenn man das gar nicht anders kennengelernt hat, dann weiß ich nicht, ob man so richtig was vermisst. Ich denke schon, dass man was vermisst, aber es wird jetzt nicht kommuniziert.
Es wird nicht darüber bei euch ausgesprochen oder verglichen, wie das bei anderen Familien ist.
Überhaupt noch gar nicht. Also bei uns jetzt nicht.
Schön.
Ne? Aber ja. Ich denke schon, dass das stattfindet. Also in anderen Familien, dass man da, dass die Kinder da mal vielleicht irgendwas vermissen und es auch äußern, ja. Mhm. Aber bei uns nicht. Aber ich glaube daran, dass sie wirklich noch so klein waren. Daran liegt es.
Und wenn die jetzt beim Vater sind, deine beiden großen Kinder, wie ist es dann am Wochenende oder ist es eine ganze Woche? Wie organisiert ihr
genau,
euch da?
Genau, also jetzt hat mein Ex-Mann mehr Zeit, aber in der Zeit, wo er noch gearbeitet hat, ganz, ganz viel und ganz viel weg war, da war ich eigentlich im Prinzip verheiratet, aber trotzdem alleinerziehend. Und das gibt's ja auch, ne?
Mhm.
Also, dass man eigentlich einen Partner hat, verheiratet ist und sich eine Familie vorgestellt hat, aber der Mann vielleicht arbeitet, auch so vielleicht nicht anwesend ist, weil er keine Lust hat, keine Kraft hat oder sich das anders vorgestellt hat und überhaupt dieses Familienleben gar nicht mitmacht. Also mein Ex-Mann hat viel gearbeitet und ich habe alles mit den Kindern alleine gemacht im Prinzip. Also wir hatten dieses Familienleben nicht so.
Mhm.
Und deswegen kennen sie es nicht anders und es ist auch einerseits ist es ganz gut, andererseits für mich, weißt du, ich glaube, die ganze Last und so, das ist eher was, was dann auf meinen Schultern liegt oder lastet, so, ne?
Selbst wenn die Kinder am Wochenende oder auch womöglich im Rhythmus ist, haben ganz viele Frauen mir erzählt, dass es trotzdem ist. So. Es ist halt, wir haben, also muss man jetzt einfach mal so deutlich sagen, wir haben die Kinder geboren, Bauch gewachsen. Mhm. Eine Mutter lässt ihr Kind nicht so leicht irgendwo und ist dann zufrieden mit alle zwei Wochen mein Wochenende. Das gibt es auch. Man kann alles argumentieren, man muss alles respektieren, aber die große Masse der Alleinerziehenden sind eben die Mütter und das will ich auch einmal deutlich so sagen. Ja, und deswegen tauschen wir uns jetzt hier einmal aus. Ich bin nicht alleinerziehend, wir haben uns getrennt, als die Kinder eigentlich schon sehr groß waren und trotzdem habe ich ein paar Sachen auf einmal erlebt und gedacht, okay, das Schöne und das Schwierige kannst du jetzt nicht mehr so automatisch austauschen, also nicht mehr auf so einer einfachen Ebene. Ne?
Genau. Manchmal gibt's ja auch Stress, ne? Man trennt sich ja nicht immer einvernehmlich und dann hast du das ja auch noch im Hintergrund und manchmal kann man dann gar nicht mehr so gut miteinander sprechen. Das heißt, das musst du ja auch noch auffangen. Du kannst ja nicht zu den Kindern sagen, ach, ich verstehe mich mit eurem Papa gar nicht mehr. Ja.
Mhm.
Da musst du ja auch irgendwie so einen Mittelweg finden, musst irgendwie was finden, dass man sich eben doch noch irgendwo erreichen kann mit dem Papa dann und die wichtigsten Sachen nochmal absprechen kann.
Wenn das gelingt, ist das wirklich ein großes Glück. Ich finde, das muss irgendwie das Ziel sein, dass man einigermaßen kommuniziert. Alles andere ist für die Kinder so furchtbar belastend. Manchmal gelingt es nicht. In meinem Freundeskreis gibt es das auch so. Und dann war die Kommunikation wirklich mehr oder weniger über das Kind, beziehungsweise das Kind musste alles selber machen, was nicht immer ganz, ganz einfach war. war. Mhm. Wenn du jetzt sagst, jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit, das heißt, wie sind die Kinder jetzt
so,
bei dem Papa?
Jetzt hat er mehr Zeit und jetzt kann er sich auch wirklich einbringen und jetzt sind sie ja auch schon so, also aus dem Gröbsten raus und er hat auch zwischendurch versucht, also sich da einzubringen und hatte, also in meiner Welt, weißt du, und ich kann es auch nur von meiner Sicht sagen, ne, ist es ganz oft so, dass die Papas so die Quality Time haben, mhm, ja, die Sonnenscheinzeit und man bereitet alles vor, dass es dann ein schönes Wochenende ist, die Kinder, ja, sind schön zurecht gemacht und haben gegessen, weißt du, haben einen Rucksack mit allem drin, was sie machen wollen und so. Und dieser ganze Alltag, ne, der einen so erdrücken kann. Mhm. Und habe ich manchmal das Gefühl, das mag wirklich nicht für alle stimmen. Aber dieser ganze Alltag, das, was einen ja eigentlich so fertig macht, das tragen die Frauen. Die ganze Organisation, diese 100 Listen im Kopf und so, ja. Und das organisiere ich noch. Und dafür die Schule und dafür das Hobby und was braucht das Kind und wie geht es dem und so, ne? Das sind eigentlich meistens wir.
Ja. Manchmal bereitet man es noch so mundgerecht für den Ex-Partner vor, genau, damit der versteht, in welcher Situation vielleicht das Kind jetzt ankommt und so.
Schreibt Listen, ist die private Sekretärin, ja, damit keine Termine vergessen werden. Also das werden ganz viele Mütter kennen. Ich will es da nicht wirklich nicht verallgemeinern, weil es gibt bestimmt ganz tolle Papas, die sich richtig doll kümmern, ne? Aber jetzt sprechen wir ja mal für die Alleinerziehenden, ja, die völlig fertig sind, alles vorbereitet haben. Und dann irgendwie auf der Couch zusammenbrechen, weil sie dann mal eine 3 Stunden Zeit haben oder von mir aus auch ein Wochenende, sind überhaupt nicht in der Lage, kräftemäßig irgendwas für sich zu machen, obwohl sie die Zeit kurz hätten, weil sie dann schon wieder im Kopf haben, so jetzt geht aber Montag wieder los, jetzt geht die Woche wieder los, jetzt geht der Alltag wieder los.
Beschreib mir mal so einen normalen Tag, wie der bei euch abläuft.
Natürlich, wenn Schule ist, dann ist es total durchgetaktet. Ich habe 3 Kinder, die haben verschiedene Interessen, die haben Hobbys, die haben verschiedene Schulen, ja. Ich stehe um 6 auf, spätestens 6:30, wenn ich gar nicht kann, steche ich mir den Wecker auf Schlummern, dann klingelt der jede 10 Minuten und ich denke so, super, ich muss aufstehen, ich gucke mich dann so um, hier ist niemand, ich bin hier, also aufstehen. Ich bin teilweise wirklich so müde, Marlene, dass ich denke, weiß gar nicht, ob ich aufstehen kann. Ne? Ja, also so eine Müdigkeit, also obwohl ich vielleicht sogar genug geschlafen habe. Mhm. Oft schläft man ja auch gar nicht genug. Ne? Aber ich habe wirklich auch jetzt mal angefangen, sehr diszipliniert ins Bett zu gehen, weil ich sonst fast nicht durch den Tag komme. Ja, also vor Müdigkeit, einfach nur vor Müdigkeit. So, dann steht man auf und dann macht man natürlich das, was jede Mama macht. Bereitet alles vor, alles schick, alle Brote, alle, die für den Kleinen, die Klamotten und so. Ne? Der Stresspegel morgens, also das ist ja schon enorm, ne? Bis man die in die Schule gebracht hat, alles pünktlich, ne? Irgendwie 1000 Sachen im Kopf, was findet statt und so.
Bringst du die in die Schule oder fahren die mit dem Bus?
Ich bringe die, weil wir wohnen so ein Stück außerhalb, also wir wohnen nicht ganz in der Stadt. Es gibt einen Bus, aber das ist mir ein bisschen zu unsicher. Dann kommt er nicht und dann kommt er den in einer Stunde nochmal oder also ja, so. Genau. Und deswegen bin ich ein bisschen Taxi seit 15 Jahren. Gut, ich fahre sie. Das ist aber auch völlig okay, weil erst fahre ich den Kleinen und dann die Großen und dann sause ich auf die Arbeit, ne? Also fahre gleich weiter. Meistens springe ich irgendwo raus, kaufe mir einen Kaffee, ja. Also das Einzige, was ich so
deine
mir
Zeit
am Tag gönne, ne? Genau. Meine Freundinnen lachen schon immer darüber, so hast du schon deinen Kaffee gehabt? Es ist eigentlich mehr oder weniger wirklich die Quelle der Entspannung. Mm. Dieser Coffee to go, meistens an der Tankstelle sogar. Ja.
Und den holst du dir auch erst, wenn deine Kinder abgeliefert wurden.
Genau.
Ja, ja, kann ich nachfühlen.
Ja, wie so ein Ritual.
Genau, das ist so ein Ritual, braucht man dann, glaube ich. Also man braucht so ein kleines Ritual, wo man jetzt sich selber nochmal sagt, so das ist jetzt für dich, das tut dir jetzt gut, ne? Da tankst du auf.
Irgendwie so, ne? Also so nach dem Motto, in diesen 5 Minuten ist eine Tiefenentspannung, die kriegen manche vielleicht nach einer Woche Urlaub. Ne? Das ist bei mir dann so konditioniert, ich mache das jetzt in 5 Minuten, entspanne ich mich ganz kurz vor der Arbeit. Und dann fängt mein Arbeitstag an, also ich unterrichte, also ich habe meine Gesangsschüler, entweder in Gruppen oder einzeln. Oder ich sause nach Friedrichshain, also erstmal 1:15 Stunden durch den Stadtverkehr, ne? Und unterrichte da. Meine Studenten kriegen auch Gesangsunterricht von mir dann und muss dann auch funktionieren. Das muss ja dann auch auf den Punkt sein. Was aber total schön ist, ich habe ja das Glück, dass mir mein Beruf Spaß macht. Also das ist fast sogar noch eine Entspannung, finde ich. können auch bestimmt ganz viele nachvollziehen.
Kann ich total nachvollziehen. Ja, genau. Ich weiß, als ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich ein Jahr ganz pausiert und habe dann so in kleinen Schritten, ich war dann nicht mehr beim Frühstücksfernsehen für eine Weile, aber in Köln immer mal einzelne Tage gearbeitet und so. Und ich habe das wie so einen kleinen Urlaub angesehen. Ja, einfach weil du mal wieder einen Gedanken von A nach genau. B denken kannst, zu Ende denken kannst und du bist mal nur für dich und machst deine Sache. Das ist schon auch was Schönes für eine Mutter, ne?
Total.
Also zumindest für mich.
Was ich auch als so eine Entspannung finde, ist Anerkennung. Also, dass man da Danke hört oder toll oder nettes Wort, ja. Also, du kriegst ja Anerkennung in deinem Beruf meistens, ja. Ne? So. Das ist wie so eine warme Dusche. Oh, schön, ja. Da tankt man dann auf. Mhm. Im besten Fall. Also, manchmal hat man ja auch einen Job, der einem keinen Spaß macht. Das stelle ich mir übrigens als ganz große Herausforderung vor. Ist ja dann nochmal blöder.
Also da würde ich immer den Rat geben, wenn man merkt, ich bin hier nicht mehr glücklich, das macht mir keinen Spaß, entweder der Beruf macht mir keinen Spaß oder diese Arbeitsstelle macht mir nicht Spaß, dann muss man wechseln. Wir haben nur dieses eine Leben und genau. Man muss dann was verändern. Manchmal kann man auch innerhalb seines Jobs was verändern, indem man sagt, so und so, jetzt spreche ich mal ein paar Sachen aus oder ich möchte mich weiterentwickeln genau. Und geht vielleicht in eine andere Abteilung. Aber wenn man merkt, man ist da nicht glücklich, dann sucht wir was anderes, weil es ist so viel Zeit, die wir mit Kollegen und Kolleginnen verbringen. Das muss Spaß machen.
Das finde ich auch. Und in dieser Zeit, wo du alleinerziehend bist, ne? Ich finde, da bist du nur am Geben. Du gibst ja nur die ganze Zeit. Also das ist ja ein Job und ein Alltag, in dem du eigentlich permanent diejenige bist, die etwas geben muss. Mhm. Und wenn du dann noch einen Job hast, finde ich, wo du überhaupt nichts zurückbekommst, also keine Kraft, keine Dankbarkeit, irgendwie keine Anerkennung, weil bist du irgendwann ja komplett ausgelaugt. Gibt's ja nur noch an jeder Stelle. Wo kannst du denn ein bisschen Kraft bekommen? Und wenn du irgendwo einen Job hast, der dir Spaß macht und ne, also ich glaube, dass das wirklich, wirklich lebensrettend sein kann, wo man hinfahren kann und sagen kann, hier ist es schön und es ist jetzt nicht nur Geld verdienen, also sondern das ist auch etwas, ja, wo ich ihm Power kriege. So.
Was aber natürlich auch bedeutet, dass dein Tag stramm durchgetaktet ist. Das heißt, du arbeitest, gibst deinen Unterricht und wie geht's dann weiter?
Mein Handy liegt immer daneben. Das ist auch nochmal so ein Ding. Dieser permanente Fokus auf, könnte ein Kind anrufen, könnte eine Schule anrufen, könnte irgendwas sein, hat jemand was vergessen? Diese permanente Standby-Modus. Gut, es ist aber immer nur mit einem Auge. Aber trotzdem ist es da, ne? Man kann sich nie so richtig reinfallen lassen. Ich bin trotzdem immer noch bei den Kindern. Und da kommt man halt auch nicht so richtig dann zur Ruhe, ne? Alles getaktet, alles bis auf die Minute bei mir, weil ich ja weiß, ich muss ja erstmal die Großen abholen, ich muss dann den Kleinen abholen oder umgekehrt. Also ich habe Zeiten im Kopf, manchmal verschiebt sich was im Hort oder Schulzeiten enden anders, dann muss ich alles schieben und so. Also ich habe diesen Zeitdruck auch, ne? Also diesen Minutendruck.
Und man hat halt als Alleinerziehende, so stelle ich es mir vor, eben nicht die Möglichkeit, mal den Partner schnell anzurufen und sagen, du, ich stehe im Stau, kannst du mal schnell. Das ist halt ein riesengroßer Unterschied, ne?
Totaler Unterschied. Also niemanden im Backup. Und wenn du auch keine Eltern hast, also mein Papa ist verstorben, meine Mama ist auch schon alt, die kann sich nicht einfach irgendwo auf den Weg begeben, ganz fix oder sowas. Die braucht lange Vorbereitungszeit. Also das heißt, ich kann auch höchstens dann Netzwerk, also vielleicht Freunde oder also die dann in der Schule oder so, wenn man da so ein Netzwerk hat, ja. Es sind aber auch Leute, die arbeiten. Also da kann man auch nicht mal einfach so anrufen und dann sagen, so jetzt es gab schon Situationen, wo ich hinfahren musste in die Schule und dann einfach meinen Unterricht in der Uni beenden musste. Dann sagen musste, tut mir ganz doll leid, Leute, aber der Kleine, dem geht's nicht gut. Und dann, also da denkt man dann auch so, ja, man hat halt niemanden, ne, der dann da einfach hinspringen kann und den mal abholen kann. Also so, und dann das komplett durchgetaktet, mein Leben, dann hole ich die ab, alles. Dann muss ich gucken, habe ich was im Kühlschrank, was koche ich? Ich finde es wichtig zu kochen. Das ist so mein, irgendwie so eine Priorität.
Bei mir auch, auch familiär. Ja, weil auch dieses Essen, gemeinsame Essen, ist ja nicht nur, dass man denen was Gutes zu essen anbietet, sondern es ist was Schönes, wenn du dann zum Abendbrot alle oder Mittagessen. Und das habe ich immer als eine sehr schöne Zeit empfunden und habe immer versucht zu kochen, wenn es irgendwie geht. Ich kann mich noch erinnern, als die Kinder kleiner waren, so diesen Moment, dass die um 8 Uhr lagen, die eigentlich im Bett. Ja? Und wenn sie noch nicht geschlafen haben, aber so das Vorlesen und ins Bettchen bringen und so, das war dann eigentlich erledigt. Und dann irgendwann zwischen 8 und 9 lag ich dann auch selber auf der Couch. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal anders ist, dass die dann da auch noch mit auf der Couch sitzen. Irgendwann findet man das natürlich schön, ja. Aber diese Zeit, dass du dann irgendwann, die waren dann im Bett und dann hat man die Zeit für sich, kann man sich erstmal nicht vorstellen, dass das wieder anders wird. Aber so ist ja alles immer im Wandel.
Mm. Ja, und dann aber wegen des Tages, ne, ja. Marlene? Und dann kochen wir und dann gibt es die Alltagssachen, ne? Hausaufgaben und auch mal ins Gespräch gehen, mal irgendwo noch im Sommer hinfahren oder an See oder so, ne? Also, dass man Zeit, finde ich, auch miteinander verbringt und dass man ins Gespräch irgendwie auch kommt. Das finde ich übrigens, ist auch ein Vorteil, wenn man alleinerziehend ist. Man hat sich ja dann so wie so ein Zahnrad eingetaktet und ich finde, es läuft ziemlich rund. Jeder hat so seinen Platz. Es gibt ja gar keinen Stress. Keiner quasselt mir rein. Ich kann alles alleine entscheiden, wenn wir nochmal schwimmen gehen wollen oder wir essen nochmal ein zweites, drittes Eis oder so. Das darf ich alles entscheiden. Mhm. Das könnte dann zum Beispiel auch mal so ein Vorteil sein oder empfinde ich manchmal so, ach, wir haben doch die Freiheit. Wir können uns jetzt den Nachmittag so gestalten, wie wir wollen, ja. Wir können ja auch von mir aus, können wir uns auch auf die Couch knallen und können hier lesen oder Fernsehen gucken. Wenn ihr Lust habt, ihr habt nichts vor, dann lasst uns das doch machen, ja. Mhm. Da würde vielleicht auch der ein oder andere sagen, so, hä, wie sitzt denn ihr jetzt hier und guckt irgendein Trash-TV, Shopping Queen oder so. Mhm. Also, ne, ich mit meiner Tochter oder sowas, ne? Und da denke ich auch so, zum Glück ist da keiner im Nacken, der dann sagt, ne? Also, ja, letztendlich machen wir den Nachmittag und es muss alles organisiert werden und zu gucken, okay, Schule, bla bla. Und dann essen wir, was total nett ist, weil die Kinder auch manchmal mitkochen, habe ich total Glück. Mhm. Wir haben ja noch den Kleinen, ne? Der will dann Memory spielen oder Uno.
Ja, und müssen die Großen, müssen die Geschwister ran?
Ja, das ist es halt, ne? Der nervt dann so lange, wer dann hier eine Runde Uno mitspielt und so, bis wir dann eine Runde Uno spielen oder Memory, ne? Also, naja, und dann geht der Kleine halt ins Bettchen und die Großen machen auch ihr Ding, ne? Haben ja ihre Sachen, haben ihre Freunde, mit denen die dann quatschen müssen oder zocken müssen oder was weiß ich. Also da, ne, sie sind da auch schon groß. Ich habe diese Altersunterschiede und jeder ist ja auch für sich, ne? Aber es ist
ja auch total wichtig. Also ich finde, das ist ja beunruhigend, wenn man mitkriegt, dass Kinder nicht gut vernetzt sind oder dass sie nicht so gute Freundschaften haben in der Schule oder einfach nicht so richtig, ja, so einen eigenen Freundeskreis haben, der sie natürlich auch trägt und durch die Kindheit und Jugendzeit total auf jeden Fall trägt.
Und es war jetzt ein Tag ohne Hobbys, weil es gibt ja auch genauso gut die Tage mit der Kleine zum Fußball, der Mittlere zum Schlagzeug, die Große zum Ballett, dann wartest du irgendwo, ja, weil dann sitzen wir im Auto in der Winterzeit, ne? Da spiele ich dann auch wieder Memory.
Das heißt, du musst die überall hinbringen, weil ihr so außen vor wohnt.
Genau.
Oh, das finde ich wirklich belastend.
Das habe ich dann, also wenn die Hobbys sind, ist nachmittags dann sozusagen auch Taxi aufs Auto, ne? Mhm. So, und die Lampe geht an und dann düse ich durch die Gegend. Ja.
Würdest du sagen, dass es auch manchmal so ist, dass es wie so eine besonders enge Bindung ist, die manchmal auch ein klein bisschen problematisch sein kann, weil du hast nicht den Partner, mit dem du nur auch mal gerne nochmal rumquatschen würdest und vielleicht mal was austauschen würdest. Das heißt, die Kinder sind natürlich deine engsten Bezugspunkte. Und es gibt keine weitere Person, die auch nochmal deine Zeit beansprucht. Aber das bedeutet für die Kinder natürlich auch, dass sie eine noch engere Bindung zu ihrer Mama haben.
Total. Und alles wird auf dir oder über dich ausgeschüttet, ja? Also du bist der Mülleimer für alles sozusagen, ne? Du kannst alles auffangen, die schonen dich ja auch gar nicht. Mhm. Also null. Also gibt vielleicht den einen oder anderen, der mal einen kurzen Lichtblick hat und sagt, okay, jetzt können wir ihr das gerade nicht mehr antun, ne? Mhm. Aber im Prinzip prasselt ja alles auf dich ein. So, genau, es kann kein anderer mit auffangen. Du bist ja Ansprechpartner für alles und eben auch für die Launen. Also dann braucht man ein dickes Fell und Selbstbewusstsein, dass man es nicht alles persönlich nimmt. Ne? Wenn dann auch jemand zu dir Sachen sagt, wo du so denkst, das habe ich ja überhaupt noch gar nicht gehört in meinem Leben. Das hat mir noch nicht mal ein Partner im Streit gesagt. Ja, das würde ich auch nie erlauben. Aber dein Kind sagt dann auf einmal, ne, irgendwie, ich hasse dich oder so, wo du so denkst, ist ja nett.
Also bei einem Mädchen würde ich mal sagen, 13, 14 war die schlimmste, schwierigste Zeit bei mir und meiner Tochter. Das war wirklich Pubertät hoch 10 und da habe ich glücklicherweise geschafft, es glaube nicht wirklich jemals persönlich zu nehmen. Aber das war auch gut. Hätte ich es persönlich genommen, würde ich dem heute noch hinterherhängen. Das klingt natürlich irgendwie, wenn du das jetzt alles so erzählst, dann klingt es so, Mensch, die Frau hat es wirklich ganz, ganz toll im Griff. Ich glaube, das hast du auch. Ich weiß aber aus deiner E-Mail, die du mir geschrieben hast, dass diese Zeiten nicht immer so waren und dass du Phasen hattest, wo du gar nicht mehr wusstest, wie du es hinkriegst und wo du selber so viel Kraft gelassen hast. Was war so die schwerste Zeit?
Es gab auf jeden Fall Zeiten, wir können ja darüber sprechen, wo ich wirklich am Boden zerstört war. Also muss man echt sagen. Und mich das ganz viel Kraft und auch so von außen Hilfe habe ich gebraucht, um auch wieder aufzustehen. Weißt du, es ist ja auch so, dass wenn du das Ende so vor Augen hast, und zwar meine ich nicht das Eigentliche, sondern die Kinder werden ja groß und alles hat ja ein Ende. Und wenn sie 15 sind oder 13, dann siehst du ja schon so, ah okay, irgendwann sind
sie voll. Du siehst den Horizont.
Und richtig.
Trotzdem gibt es neue Sorgen. Genau. Also auch in dem Alter, wenn die dann 18, 19 werden, gibt es natürlich Sorgen oder vielleicht auch schon, wenn die 16, 17 sind, die Schule verlassen, je nachdem, was sie so für einen Abschluss machen und dann vielleicht nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Und dann bist du auch alleine und musst dann ja die Ratgeberin sein und musst es wissen. Du weißt es ja manchmal gar nicht. Also lass uns nochmal zurückgehen zu der Phase, wo du gesagt hast, da warst du wirklich am Boden. Warum war das
also so? Ich hatte die beiden Großen, also sozusagen nach einem Jahr war ich ja dann wieder schwanger. Also ich war körperlich schon wahnsinnig erschöpft, weil ich hatte lange gestillt. Ich hatte zwei Kleinkinder. Ich habe mich von meinem Ex-Mann getrennt. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Also ich hatte ein riesen auch Musikprojekt und habe wieder angefangen zu unterrichten. Also ich war körperlich erschöpft, sehr erschöpft einfach. Die Trennung war eine Katastrophe. Also es bricht ja auch so eine Welt zusammen. Du hattest dir eine Familie vorgestellt, du merkst, das klappt so nicht. Ein Freund von mir ist verstorben mit 35 an Krebs. Kam alles zusammen. Und ich hatte mir gedacht, wie will ich weiterleben? Das war dann auch so der Anstoß übrigens zu sagen, ich nehme das in Kauf, dass ich alleinerziehend bin, dafür, dass ich wieder glücklich bin, dass ich irgendwie wieder in meine Kraft oder sowas komme, weil ich war sehr am Ende. Und dann ging es aber erst eigentlich los mit dem, dass ich immer mehr oder immer kraftloser wurde, weil die Trennung so wahnsinnig anstrengend war. Und auch dieses ganze Arbeiten und die Trauer. Und dann hatte ich so wie, als ob jemand den Schalter ausgemacht hat. Also mein Körper hat nicht mehr. Ich habe nicht mehr funktioniert. Und die Kinder waren 5 und 3, glaube ich. So. Und ich habe nicht mehr funktioniert. Ich wusste nicht mehr, wie ich zum Bäcker komme. So eine Kraftlosigkeit, so eine tiefe Erschöpfung, so eine wahnsinnige Trauer über einerseits auch den Tod, ja, dass der so vor Augen plötzlich war in Form von der Mann, der war doch gesund. Ja, und jetzt ist der tot. Ich muss mich trennen. Ich bin unglücklich. Meine Ehe ist gescheitert. Ich muss wieder anfangen, möchte gerne wieder anfangen zu arbeiten. Mache das auch. Aber wie soll ich das kräftemäßig schaffen? Der Spagat, ja, Katastrophe. Ich hatte dann auch einen wahnsinnigen Eisenmangel, weil ich auch das nie getestet hatte. Ja, also ist auch nochmal so ein Tipp, dass man sagt, man müsste eigentlich immer auch mal gucken, wie ist das Blutbild? Ja. Fehlt einem was, ja? Man hat ja gar nicht die Zeit, zum Arzt zu gehen. Meistens geht man immer nur mit den Kindern zum Arzt, aber man selber verschiebt das immer, ja? Ich war körperlich am absoluten Ende und auch psychisch.
Und ich glaube, das kann jede Mutter nachvollziehen. Aber eine alleinerziehende Mutter, die hat dann wirklich gar keine Zeit mehr, selber zum Arzt zu gehen oder sich um Dinge zu kümmern, die für die eigene Gesundheit wichtig sind.
Macht man einfach nicht, auch im Freundeskreis. Also bis man mal zum Zahnarzt geht oder Vorsorgetermine wahrnimmt oder wirklich mal ein Blutbild macht oder so, ne, muss es einem ja wirklich sehr schlecht gehen. Also aber wenn man da diszipliniert ist, aber das habe ich dann erst später gelernt. Also ich dachte, ich muss unbedingt mehr auf mich achten, sonst bricht ja hier alles zusammen. Und das war ein tiefes Tal, also das war echt nicht lustig. So, dass man sich gar nicht mehr auf seinen Körper verlassen kann. Also das hat keinen Spaß gemacht, ne?
Ja. Du hast gerade beschrieben, du bist morgens kaum sozusagen, konntest kaum aufstehen, aber da waren ja Kinder, die hatten Hunger. Wie hat sich das abgespielt?
Genau. Meine Mama war da zum Glück noch ein bisschen fitter. Nicht jeder hat meine Mama, ne, die dann auch in der Nähe wohnt. Und habe die dann heulend angerufen und gesagt, ich kann ja gar nicht mehr. Ich kann da nicht mehr zum Bäcker gehen. Also ich habe ja Angst, dass ich umkippe. Naja, und dann hat sie mir ganz schön unter die Arme gegriffen, so die ersten 2 Wochen. Und da habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, so, das funktioniert ja gar nicht. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich bin dann auch zum Arzt gegangen. Ich war am Ende, wenn ich Fotos aus dieser Zeit sehe, Katastrophe, ich könnte heulen. Ich habe versucht, ein Freund von mir, der hat mich immer abgeholt zum in den Wald gehen. Der hat gesagt, ins Auto, eine Runde rumlaufen. Ich meinte, ich kann gar nicht rumlaufen, ne? Ich schaffe das gar nicht. Wer hat schon einen Freund, der sagt, so, hier dienstags und donnerstags gehen wir spazieren, egal in welchem Zustand. Kannst du auch kriechen oder so, ne? Und ich dachte nur, oh Gott, ich hatte auch so Angst. Ich war so erschöpft. Ich hatte Angst. Angst vor allem. Angst vorm Leben. Angst rauszugehen. Ich konnte nicht mehr unter Menschen. Ich hatte Panik. Weil ich so erschöpft war, weißt du? Ich konnte mich nicht mehr an die Kasse stellen. Mir war alles zu viel. Also Wahnsinn. Katastrophe eigentlich. Und das mit zwei kleinen Kindern, das Leben muss ja weitergehen.
Haben deine Kinder das irgendwie mitgekriegt?
Zum Glück waren die noch so klein. Die haben einmal mitgekriegt, wie ich im Auto, konnte ich nicht mehr weiterfahren. Hm. Da war ich auf der Autobahn, da bin ich rausgefahren. Ich konnte nicht mehr weiterfahren. Ich dachte, ich fahre gleich irgendwo gegen oder was. Naja, wie so Panik, ne? Hm. Absolute Erschöpfung, Panik vor allem. So, da saßen schon meine kleinen Kinder hinten und haben groß geguckt, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mich abholen und dann können wir erstmal nicht mehr große Strecken oder was weiß ich, können wir erstmal nicht mehr. Und dann habe ich einfach reduziert, weißt du? Ich habe einfach gesagt, so, ich schaffe das vielleicht gar nicht, jetzt schon anzufangen, voll zu arbeiten. Mhm. Ich muss ja auf mich gucken, dass ich nicht zusammenbreche, dass ich nicht in der Klapsmühle lande, dass ich nicht im Krankenhaus lande. Dann habe ich reduziert und habe ich gedacht, okay, du hast dann weniger Geld, dann ist es so, dafür kannst du vielleicht noch weiterleben. Und dann habe ich reduziert mit der Arbeit. Ich habe einfach gemerkt, ich schaffe nicht beides. Da auch die Priorität und habe mich dann ganz langsam regeneriert. Also ich habe weitergemacht.
Wie hast du dich da regeneriert? Hast du einfach Eisenprodukte zu dir genommen und hast ein paar Sachen verändert? Oder gab es da noch was, eine andere
Eisen, Ernährung, eine andere Veränderung? Schlaf. Ich habe versucht, ganz viel an mir, also zu arbeiten. Ganz viel mit mir alleine war ich auch. Habe immer gedacht, wie kommst du da raus? Ich habe dann ganz oft am Klavier gesessen, habe meine Lieder gemacht, habe wieder versucht, kreativ zu sein, habe mich dann halt meine eigenen Gesangsübungen, weißt du, Atmung, singen und habe versucht, irgendwie wieder in die Kraft zu kommen, dass irgendwo ein Licht wieder ist, ja. Und als ich ein bisschen draußen war wieder und ein bisschen Kraft hatte, also wie gesagt, liegen geblieben bin ich nicht. Gut, das konnte ich mir gar nicht erlauben.
Kann man sicher auch nicht. Wenn du Kinder hast, eine Mutter, die Kinder hat, die steht wieder auf. Also da muss ganz viel passieren. Auch Mütter können mal zusammenbrechen und landen in der Klinik, brauchen Hilfe. Das ist ja gar keine Frage. Aber an sich haben wir eben diese unglaubliche Energie in uns, die uns dann vor dem allerletzten Zusammenbruch dann doch noch rettet beziehungsweise uns Kraft dafür gibt. Kommst du mit deinem Geld ganz gut klar?
Phasenweise. Kenne aber auch den Moment, wo man sagt, super, der Monat ist noch gar nicht um und wir müssen einkaufen. Die Kinder wollen vielleicht noch irgendwas machen, irgendwas erleben. Jeder Ausflug kostet wahnsinnig viel Geld, wo du so denkst, okay, das geht diesen Monat nicht. Ja, ich kenne das, dass man seinem Kind sagen muss, nee, du kannst kein, was weiß ich, Tenniscamp machen oder so. Mhm. Ich kenne auch das, dass man sagen kann, ja, es ist jetzt genug da, du gerne. Ja, und man gibt ja auch sein allerletztes Hemd, bevor man selber was macht. Machen immer erstmal die Kinder alles. Ja, das ist ein sehr, ganz, ganz schlimmes, unangenehmes Gefühl. So Existenzängste.
Ich habe das in meinem Freundeskreis und in meinem Kollegenkreis vor allem auch eben, dass ich so mitkriege, wie sich das anfühlt, wenn du alles alleine machen musst. Das sind eben die finanziellen Belastungen. Da ist nicht jemand, der dann noch irgendwie mitverdient und wo man sich auch besprechen kann, dass gerade die finanzielle Lage nicht gut ist. Was kann man verändern? Und eben auch das ganze Organisatorische, dass Kinder auch mal nicht gut funktionieren, Blödsinn machen, dass da irgendwelche Probleme auftauchen und du musst dann entscheiden, wie gehst du damit um? Bist du hier streng oder bist du gerade das Gegenteil? Bist du ganz verständnisvoll? Das musst du ja alles alleine machen. Und das ist zum Beispiel von meiner Kollegin, von der ich aus dem Frühstücksfernsehen eben auch erzählt habe, die ihren 10-jährigen Sohn in den Sommerferien mit im Studio hatte, hat sie schon ab und zu mal und der schlief unter der Decke. Ich habe das gesehen und dachte, oh wow, sie hat ihren Sohn mitgebracht, weil halt, es gab die Mama nicht mehr, die sich kümmern konnte. Du musst dann die Lösung alle selber finden. Da ist niemand, der für dich die Lösung findet.
Musst kreativ sein. Oder was heißt musst? Manchmal hat man gar nicht mehr die Kraft, kreativ zu sein. Ja, also das ist eine Herausforderung. Mit diesem wahnsinnigen Tief, als ich mich dann da rausgearbeitet habe, sind meine Eltern krank geworden. Ne? Also das heißt, man ist in der Lebensmitte, wo auch zum Beispiel du dich um die Eltern kümmern musst. Das heißt, du hast kleine Kinder, kümmerst dich aber auch noch um die Eltern. Und irgendwann, an irgendeinem Punkt, hast du keine andere Wahl mehr, als dir zu sagen, so entweder wir gehen hier alle drauf, die Titanic geht unter. Oder ich ändere alles. Ich ändere meine eigene Einstellung. Ich ändere vielleicht gewisse Umweltfaktoren. Ich gucke, dass ich vielleicht ein kleines Netzwerk habe oder das, was ich habe, ausbaue und so. Weil es kommen so viele Herausforderungen, auf die ist man nicht vorbereitet. Das war so ein Wake-up-Call, dass ich da so tief unten war, kräftemäßig, dass ich dachte, ich kann mir das gar nicht mehr erlauben. Also bis die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich sowas nochmal habe, so eine tiefe, tiefe Erschöpfung. Ich muss schon mal vorher gucken, dass ich nicht da wieder reinrutsche. Wenn das auch heißt, dass ich vielleicht Dinge sein lassen muss. Also ne, zum Beispiel, was weiß ich, zu spät schlafen gehen, ungesund essen, keinen Sport machen. Ja, alles, was man so ein bisschen schleifen lässt. Also nicht auf sich gucken, seiner Intuition nicht folgen. Was auch, ne, was ich weiß ja, dass es mir eigentlich, man merkt doch, wenn es einem schlecht geht. Und ich habe das einfach überhört, ne? Hab einfach weitergemacht, wie so ein Roboter. Das war ein großer Fehler. Weil ich hätte ja auch nicht mehr aufstehen können. Der wäre ich umgekippt und dann, also wer kümmert sich?
Irgendwie ja. Geht's dann. Irgendwie macht man es weiter. Ich bewundere das manchmal sehr. Du hast gerade gesagt, deine Eltern sind krank geworden, deine Mutter.
Genau, meine Mama hatte dann Brustkrebs bekommen. Ich hatte dann mittlerweile dann noch den Kleinen gekriegt, meinen kleinen Sohn.
Wie kam es eigentlich dazu?
Und das heißt, du hast genau, kleine Kinder? Ich hatte mich dann scheiden lassen und ich bin mit den Kindern ausgezogen, mit den Kleinen und hab mich da so rausgekämpft aus dieser wahnsinnigen Erschöpfung und hatte dann einfach für mich mein Leben so strukturiert und da hatte ich wie so einen, ja, dritten Frühling, nennt man das so, zweiten Frühling. Und ich war 27, da hat man doch sowieso nochmal hormonelle, glaube ich, Einschießungen, wo man so denkt, ein Schuss so nach dem Motto, super, jetzt kriege ich nochmal ein Kind, ne? Das hatte ich eben auch und ich habe mich nochmal so richtig auch frei gefühlt. Dachte, okay, mir fehlt noch einer in der Sammlung, so ein putziger. Und habe den auch so richtig schon gesehen, so dieses Baby irgendwie. Und oh Gott, meine Eltern, die sind fast zusammengebrochen, ja, als ich gesagt habe, ich würde mir noch ein Kind wünschen. Und dann so, ja, von wem denn? Und du hast dich gerade scheiden lassen, ja. Und warum überhaupt? Du hast doch zwei tolle Kinder und das reicht doch jetzt, ne? Du bist alleinerziehend jetzt, ja. Und ich so, nee, also, und das ganze Umfeld. Und bei mir ist dann immer so, wenn die Leute sagen, ach, das geht nicht, ne? Dann denke ich immer, hä? Doch, das geht schon, alles gut, ne? Ja, und dann habe ich tatsächlich eigentlich eher mit jemandem, mit dem ich befreundet war, ja. Aber ich habe einfach gesagt, ich würde mir noch ein Kind wünschen. Und dann, naja, und wir haben auch versucht, so beziehungsmäßig irgendwie so ein bisschen, aber das war schon ziemlich früh klar, dass ich da ziemlich alleine dastehen werde. Und es war für mich okay. Ich habe gedacht, ja, ich kenne das schon, ich ziehe durch. Ich freue mich auf meinen kleinen Kerl und habe dann quasi das dritte Kind dann gekriegt. Übrigens bei mir im Wohnzimmer. Weil,
nein.
Ja, weil keine Zeit. Ich hatte mich so um die Großen gekümmert tagsüber. Ich weiß noch genau diesen Tag. Mein mittlerer Sohn so hatte Schuluntersuchung. Ja. Ja, dann Ballett. Ich war schon total fertig. Ich hatte schon Wehen, ne? Beim Ballett nachmittags. Ich habe es schon gemerkt. Ja.
Nadine.
Wirklich. Und dann habe ich gedacht, abends dachte ich, bin müde. Ich muss mich unbedingt ausruhen. Also ich fahre hier nirgends hin ins Krankenhaus oder irgendwas. Ich hatte es noch im Hinterkopf. Ich dachte, das ist jetzt drittes Kind. Das kann auch mal schnell gehen, ja. Und du hast ja schon so ein bisschen Wehen. Du merkst schon was. Ich dachte, ich muss erst mal schlafen. Ich habe tief und fest geschlafen. So fertig war ich. Und meine Kinder waren auch im Bett. Dann ging es los. Ich hatte eine halbe Stunde. Ich bin aufgewacht. 20 Minuten oder eine halbe Stunde später war mein Baby da.
Nein,
im Wohnzimmer.
Alleine.
Also meine beste Freundin ist Die hat neben mir gewohnt. Die wohnt jetzt nicht mehr da, aber sie hat damals neben mir gewohnt. Die ist rübergekommen, eigentlich mehr, um auf die Großen dann aufzupassen, die wach werden. Ja. Und das Baby im Wohnzimmer und wir mit Krankenwagen und der ist gar nicht pünktlich gekommen. Der Vater von meinem Kleinsten ist dann noch angesaust gekommen. Also das alles in 20 Minuten, halber Stunde, hat noch versucht, irgendwie aufzufangen. Ja. Oh Gott. Und dann, als es da war, kam dann der Krankenwagen. Und
war da eine Hebamme?
Nein.
Bist du dann mit deinem Kind und Nabelschnur ins Krankenhaus?
Mit Nabelschnur und dann, nein, da kam der Krankenwagen. Wir hatten, wie gesagt, der Papa von meinem Kleinsten hat es noch geschafft und meine beste Freundin. Also die, wir waren zu dritt. Krass eigentlich, wirklich
und dann
krass.
Nabelschnur durchgeschnitten so. Hat wer und
genau,
wo?
Und dann kam der Peter, Krankenwagen, ne? Und er so, ach, wie schön, ich wollte schon immer mal eine Geburt sehen. Aber er hatte sie ja verpasst. Und das Baby war schon da. Ich hatte den schon auf dem Arm. Und dann hat der Papa die Nabelschnur durchgeschnitten und der Peter ganz happy, dass er irgendwie, also der vom Krankenwagen. Der
den
Peter,
du dann seitdem den, kennengelernt hattest,
genau.
Oder?
Genau.
Hat sich da noch irgendwas Romantisches entwickelt?
Überhaupt gar nicht. Also gar nicht. Der ganz junge, aber total entzückender Mann. So. Ja, und dann bin ich dann noch ins Krankenhaus gekommen, ne, dass die nochmal gucken, ist alles in Ordnung. So. Aber so eine Story ist, glaube ich, auch nicht so oft. Aber das war auch wirklich durch den Stress, ne, durch die Zeit. Ich habe gar nicht auf mich geachtet. Ich habe einfach gedacht, komm, durchziehen mit den anderen Kindern. Ich war so im Stress, dass ich sogar vergessen habe, sozusagen ins Krankenhaus zu fahren.
Dass du ja eigentlich hochschwanger bist. Richtig. Und noch ein Baby bekommst.
Genau, Geburtstermin, um den Geburtstermin herum. Also es ist immer alles ausgeblendet. Ich hatte einfach zu viel zu tun. So, letztendlich, Gott sei Dank, alles gut gegangen. Ich hatte dann mein Baby und dann hat man ja sowieso diese Glücksgefühle und die haben mich ja dann auch durch die Jahre getragen, weil zwei Kleinkinder und ein Säugling und dann eben meine Mama hatte dann Brustkrebs, ist krank geworden. Dann musste ich mich da auch noch kümmern, beziehungsweise, das ist ja sehr existenziell, mit Chemotherapie, mit dem ganzen vollen Programm, ne, wo du dann mit einem Säugling auf dem Arm, mit zwei Kleinkindern und meine weinende Mama über der Badewanne, der ich dann die Haare abrasieren musste, ja, von, weil die ausgefallen sind von der Chemotherapie. Da denkst du dann auch so, okay, wer hat sich das ausgedacht? Das ist richtig fies, unmenschlich. Wo ist jemand, der mir mal den Säugling abnehmen kann? Da ist keiner. Ja, du stehst da und denkst ja, okay, und die weinende Mama möchte ja auch unterstützen. Und dann kommt mein mittlerer Sohn rein und freudestrahlend und sagt so, du siehst hübsch aus, Oma, dann möchte ich mir auch die Haare abrasieren. Ja, und dann musst du ja auch aufpassen, dass du da nicht dann heulst, schreist, zusammenbrichst oder sowas, ja. Und dass du das alles so zusammenhältst. Und in der Rolle ist man ja auch.
Ist das vielleicht das Schwierigste an der ganzen Situation, dass du eben niemals diese Schwäche wirklich zeigen kannst, sondern dass du immer stark sein musst?
Finde ich. Ist mit das Anspruchsvollste, dass du immer alles alleine auf deinen Schultern trägst. Dich nie umdrehen kannst und irgendwo steht da jemand. Sondern da ist niemand. Du bist da. Und damit muss man erstmal klarkommen. Und dieses immer auffangen. Und dann kurz danach ist mein Papa gestorben. So, da hast du auch keine Zeit zu trauern, ne? Ich hatte wieder Zeitdruck. Die Schule hatte zugemacht. Das heißt, ich hatte wieder auf die Uhr geguckt. Wann kann ich die Beerdigung verlassen? Also, du kannst doch nicht mal in Ruhe trauern, sondern du bist immer auf dem Sprung. So.
Krass. Das heißt, auf der Beerdigung deines Vaters hast du auf die Uhr geguckt, weil
genau,
du deine Kinder
und bin
musst.
10 Minuten früher gegangen.
Aber warum hast du deine Kinder nicht mitgenommen?
Die Großen, die konnte ich aus der Schule nehmen. Den Kleinen, dem wollte ich das ehrlich gesagt gar nicht so antun, weil ich auch nicht wusste, so wie ist das, weinen da viele und so. Dann dachte ich, super, ich habe genau bis da und da Zeit. Ich habe aber die Großen auch gefragt, ob sie mitkommen wollen. Die wollten mitkommen und bei dem Kleinen habe ich gedacht, dann sieht er das offene Grab und ich weiß nicht, was es mit ihm macht. Und er kann es nicht so, hatte ich auch gar nicht so die Zeit, das so vorzubereiten. Es ging auch relativ zackig, der Tod und die Beerdigung und alles irgendwie so. Und ich war ja auch ein bisschen damit beschäftigt, meinen Papa zu vermissen und alles zu organisieren als einzige Tochter. Horror einfach nur. Und dann, ja, und dann habe ich den in der Schule gelassen. So. Und das war auch so ein super, super Ding, ne? Dass du einfach denkst, in der existenziellen Situation, wo du dich einfach nur verabschieden willst, in Ruhe von jemandem, den du geliebt hast, der dein ganzes Leben da war, kannst du nicht.
Fand ich auch. Habe ich 10 Jahre für gebraucht. Mein Vater ist vor 22 Jahren gestorben. Und ich glaube, ich habe 10 Jahre lang wirklich getrauert. Also das erste Jahr ist so, wird dir bewusst, dass du diese nur ganz banale Frage, ach Mensch, da muss ich mal ein paar Mal fragen,
genau.
Die kannst du halt nicht mehr stellen. Sagen wir mal, im ersten Jahr habe ich auch immer wieder nochmal geweint. Aber 10 Jahre hat es gebraucht, bis so dieser Schmerz nicht mehr da war. Ja, das kann man sich auch gar nicht so richtig, das kann man nicht so nachfühlen. Und wenn du Kinder hast, das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon, manchmal hilft es allerdings auch, muss ich sagen. Also bei all dem, was man so an Emotionalität hat, Eltern werden alt und sterben oder werden halt einfach krank. Und dann hast du deine Kinder und das Gespräch mit den Kindern gibt einem natürlich auch ganz viel.
Ist auch so. Aber die trauern ja auch. Also die hatten ja auch ein Verhältnis zu ihrem Opa. Das fängst du dann ja auch auf, ne? Ich habe dann Rituale eingeführt. Bei jedem, ob es jetzt der Geburtstag ist oder der Todestag oder dann, wenn mein Geburtstag, der Geburtstag der Kinder oder sowas. Also mein Papa schenkt meinen Kindern immer eine Kleinigkeit zum Geburtstag aus dem Himmel. Meistens irgendwas mit Regenbogenfarben, weil das ist immer was von Opa. Irgendwas Kleines ist immer von Opa so. Also ich hangel mich so von Ritual zu Ritual und die Kinder auch. Das hat uns bei der Trauerarbeit total geholfen. Und ich habe eben auch an irgendeinem Punkt gedacht, ne, ich muss ja auch authentisch sein. Ich kann jetzt nicht so tun, als ob das für mich okay ist. Also ich habe dann auch geweint am Tisch und so.
Das hat mein Sohn mir irgendwann mal gesagt, dass er das ganz, ganz wichtig fand, als ich auch mal ein paar Sachen erzählt habe, wie es mir ging in gewissen Lebensphasen.
Genau.
Ja. war er noch klein, da war der 10 oder so, war das, was damals passiert war. Und der sagt, Mama, ich habe das gespürt, ich wusste das.
Genau.
Ja, und dann ist es eigentlich für Kinder auch gut, wenn Eltern über ihre Gefühle reden. Das ist halt so ein, das muss man abwägen, das, da muss man auf seinen Bauch hören. Und wahrscheinlich fällt es nicht allen immer leicht oder uns allen immer leicht in Lebensphasen zu sagen, das musst du jetzt mal für dich behalten oder da musst du zumindest deine Gefühle so ein bisschen im Griff haben. Und an anderer Stelle ist es aber auch okay, wenn man auch zeigt, worunter man gelitten hat oder worunter man leidet.
Also so authentisch einfach sein, aber nicht übertreiben, weil das ist dann wieder eine Überforderung.
Genau,
für,
genau.
Vor allen Dingen für den Kleinen, finde ich. Der guckt einen ja mit großen Augen an, wenn man da auf dem Tisch liegt und heult und sich gar nicht mehr einkriegen kann. Aber die Balance halt zu finden, ich habe dann auch gedacht, nee, ich kann jetzt nicht so tun, als ob, also es geht jetzt auch nicht. Also ich vermisse meinen Papa und das wissen die und ich habe den einfach total geliebt und der war immer irgendwie so da und es war immer gut, wenn er da war. Und jetzt ist er nicht mehr da. So, und jetzt bin ich traurig darüber. Ne? Aber trotzdem auch die Trauer aufzufangen von den Kindern, das war dann auch wieder eine Herausforderung. Man ist ja so Psychologe, ne? Und Ärztin. Also alles muss man drauf haben. Grundschullehrerin, aber dann auch fürs Gymnasium am besten noch ausgebildet. Ja? Also muss so viele Kompetenzen abdecken. Das ist ja Wahnsinn. Also damit hat man einfach nicht gerechnet. Ja. Wer macht es denn? Also es heißt, okay, du musst es machen.
Fühlst du dich vom Staat, von der Gesellschaft genug unterstützt?
Nein.
Was fehlt?
Erstens finde ich ganz wichtig, fehlt Anerkennung. Also ich finde, man muss sich dafür entschuldigen, dass man Kinder gekriegt hat. Es ist in unserer Gesellschaft wird man ja ganz komisch angeguckt. Wenn ich sage, ich habe 3 Kinder, dann höre ich ganz oft sowas wie, du bist ja verrückt. Und es ist noch nett. Mhm. Man fühlt sich so ein bisschen stigmatisiert, so ein bisschen asozial, so viele Kinder zu haben, fast schon. Es ist nicht so richtig salonfähig. Man freut sich gar nicht. Die Kinder müssen ruhig sein. Also im Restaurant wird man komisch angeguckt, wenn da die Kinder laut sind. Oder wir haben Sommerurlaub gemacht, da durften die Kinder im Hotel, das war aber innerhalb Deutschlands, erst ab 15 Uhr schwimmen gehen. Ich war ganz baff.
Wahnsinn.
Also die Kinder wollen doch schwimmen. Also das ist doch jetzt hier sind doch auch ganz viele andere Kinder. Nee, wollen erstmal die Erwachsenen schwimmen in Ruhe. Und dann um 15 Uhr, ab 15 Uhr. Und da dachte ich, Mensch, das ist aber nett. Die Kinder freuen sich jetzt hier, denen ist heiß, die wollen schwimmen gehen, die freuen sich auf das. Ja, und das finde ich nicht gut. Nein, ich finde nicht gut, wie auch manche älteren Leute, Frauen auch manchmal vergessen haben, dass sie selber Kinder hatten. Mhm. Die fühlen sich wahnsinnig gestört und genervt. Ich finde, Arbeitgeber könnten viel, viel toleranter sein Kindern gegenüber.
Sag mal ein Beispiel.
Dass es normal wäre, wenn eine alleinerziehende Mama oder von mir aus auch eine Mama, die überhaupt nicht alleinerziehend ist, aber die ihr Kind betreut, weil der Papa gerade nicht kann, das Kind mitnehmen darf. Mhm. Also, ne, also weiß ich, wenn man mal einen Engpass hat oder so, dass es so ein bisschen einfacher wäre, dass man sich nicht 100-mal entschuldigen muss. Also es nimmt kein Mensch sein Kind mit auf die Arbeit. Außer ich habe meine Kinder auch schon mal mitgenommen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist bei mir so ein bisschen wegen so diese Kunstgeschichte und da ist es vielleicht ein bisschen offener. Aber ins Büro kannst du auch kein Kind mitnehmen.
Nee. Wie ich erzählt habe, meine Kollegin, das Kind lag auf dem Sofa. Bei uns nehmen in den Sommerferien manche mal ihre Kinder mit, aber das ist eben nicht bei allen Arbeitgebern so.
Ja, genau. Und wenn die Kinder krank sind, könnte es viel, viel besser laufen, ja. Man könnte viel mehr Unterstützung kriegen, was auch finanzielle Sachen angeht, ne? Also man wird ja monetär überhaupt nicht entlohnt. Also für diesen Riesenaufwand 24/7 diese tollen Menschen großziehen für unsere Gesellschaft.
Na klar.
Damit die Welt sich weiterdreht. Also, und dafür wird man ja fast so ein bisschen, ab und zu mal fast ein bisschen verspottet, so nach dem Motto, du bist ja selber schuld. Du wolltest das doch so. Ja, klar, ich habe mir meine Kinder gewünscht, das ist das Tollste, sind meine Lieblingsmenschen. Aber trotzdem ist es doch schön, wenn die Gesellschaft das mitträgt. Man könnte für Alleinerziehende, aber nicht so bürokratisch, weißt du? Also man hat ja nicht die Kraft, dies und das zu beantragen und dahin zu gehen. Und man will auch nicht immer in so eine Bittstellung gehen, ne? Aber darf ich mal hier noch was haben und da oder so? Mhm. Sondern im Gegenteil, man will ja eigentlich gar nichts. Man will ja immer nur durchziehen. Man ist ja gewohnt, durchzuziehen. Also, ne? Aber wenn es unbürokratisch gehen würde, was weiß ich, man geht mit den Kindern in den Zirkus, habe ich letztens gedacht. Da habe ich einfach mal 100 € ausgegeben, ja? Für irgendwie 3 Kinder, einen Erwachsenen. Und dann wollen die noch Popcorn und so. Okay, dann bist du 100 € los. Es gibt einen Familientag. Tag? Warum gibt es nicht einen Tarif für Alleinerziehende oder sowas?
Stimmt, ja.
Unbürokratisches, weißt du? Warum kann ich nicht ins Fitnessstudio gehen, wenn ich schon irgendwie was für mich mache? Und da gibt es, weißt du, eine Kinderbetreuung, die nichts kostet.
Mhm.
Also auch für die, in den Fitnessstudios, die vielleicht ein bisschen günstiger sind. Weil ansonsten, man kann ja jetzt auch nicht, was weiß ich, in irgendein High-Class-Fitnessstudio gehen. Mhm. Meistens nicht. Also, ne, pro Monat. Das Geld investiert man lieber in die Kinder. Das heißt aber, wenn man was für sich tut, und dann muss man erstmal einen Babysitter bezahlen, ja? Mhm. Also das heißt, wo kann man da Entlastung kriegen? Könnte man vielleicht einen, was weiß ich, einen halben Preis sagen oder so? Es wird doch nicht ausgenutzt. Keiner, der nicht alleinerziehend ist, sagt doch, er ist alleinerziehend. Also das nehmen doch wirklich nur die in Anspruch, die das brauchen, denke ich. Oder ich bin naiv, ja. Aber die, die alleinerziehend sind, die haben ja auch nicht einen Schrieb in der Hand, so ich bin alleinerziehend, mhm. außer du hast das alleinige Sorgerecht, dann ist es natürlich ganz einfach. Aber mhm. einer Frau, die alleinerziehend ist und die sagt, ich bin alleinerziehend, da glaubt man das doch, also denke ich. Und
ja.
da kann man doch ganz viel irgendwie, vielleicht in meiner Welt, ne, müsste man uns viel mehr in Watte packen, viel mehr schützen, viel mhm. mehr stärken.
In den Schulen auch? Müsste da in der Schule noch mehr passieren?
Ich finde, wenn möglich, wenn man weiß, die oder die ist alleinerziehend, ne? Also einfach mal Verständnis. Also manchmal hat man ja Glück und man hat eine ganz tolle Lehrerin, die hat da Verständnis für oder Lehrer, ja. Aber manchmal eben auch nicht. Dann wird man so ein bisschen komisch angeguckt, ja. Und muss sich dafür rechtfertigen, dass man eben nicht kommen kann, weil man für einen Elternabend einen Babysitter bezahlt.
Mhm.
Weil man dann erstmal 30 Euro los ist, nur damit man auf einen Elternabend geht. Wie fies ist das denn bitte?
Mhm.
Also da hat man ja nichts Schönes gemacht, sondern man war einfach nur auf dem Elternabend. Gut, und sowas. Oder dass einfach die Gesellschaft ein bisschen mehr die Augen aufmacht. Wer braucht denn im Umfeld, ne?
Mhm.
Wer ist alleinerziehend? Wo kann man einfach mal sagen, du, willst du meine Nummer haben? Ich könnte mal ein Kind mitnehmen, mhm. wenn du einen Engpass hast oder sowas, ne? Oder du musst länger arbeiten. Dass man so ein bisschen die Augen aufmacht, weil meistens die Alleinerziehenden untereinander, die haben ganz schön die Augen auf.
Ja, ja.
Ich sehe das, ne, weil ich dann selber in der Situation bin, ich sehe das. Mhm. Okay, hier struggelt jemand, hier ist jemand krank. Es gibt ja auch ganz krasse Fälle, ne, die wirklich schwer, schwer krank sind,
mhm.
Krebs haben und so, habe ich alles im Umfeld. Also
mhm.
Sogar aktuell, ja, also immer wieder. Frauen, die schwer krank sind und zu Hause alles alleine machen. Das heißt, dann aktiv hingehen und sagen, du, einfach die Nummer tauschen. Oder so.
Mhm.
Das hilft schon. Dann ist man so ein bisschen beruhigter. Wenn man einfach mal nicht kann, dann ist jemand da. Sowas, ja.
Total. Ich könnte mir vorstellen, dass auch so dieses beim Elternabend sitzen, um einen rum sind dann lauter Paare, beziehungsweise entweder ist der Vater oder die Mutter da, aber es sind irgendwie beide da. Hast du dich manchmal so gefühlt, als wenn du nicht gleichwertig bist, als wenn du nicht zur Gruppe richtig dazugehörst, weil du bist ja nur einer?
Nein, aber weißt du warum? Weil man dann immer doppelte Kraft gibt. Ne? Also man muss ja immer doppelt so gut sein, also doppelt so organisiert, weil du eben alleine bist, musst du gucken, dass das läuft. So nach dem Motto, dass die Leute nicht sagen, ja, das ist ja sowieso die Alleinerziehende, da läuft's nicht.
Mhm.
Ja, sondern da hast du den Druck,
ja.
Okay, da musst du noch doppelt so gut funktionieren.
Mhm.
Und deswegen hatte ich es nicht, weil ich da ganz viel Kraft investiert habe, um sozusagen gleichwertig zu sein mit einem Paar, die sich das ja teilen, die
mhm.
Aufgaben. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe doppelt so, wie so ein Hamster, doppelt so viel Gas gegeben. Das habe ich schon, ja.
Ich habe ja so viele wirklich wahnsinnig schöne und berührende E-Mails bekommen von so vielen von euch. Das möchte ich nochmal sagen. Es ist für mich eine ganz tolle Reise gewesen. Also so ein Aufruf, der in meinem Kopf entstanden ist. Und auf einmal höre ich von so vielen Menschen, die mir was schreiben und die das teilen wollen hier in diesem Podcast. Es ist was, was mich sehr berührt hat, dass Menschen sich von mir angesprochen gefühlt haben und gesagt haben, ich möchte meine Geschichte teilen mit dir und mit euch allen. Und da sind auch ein paar lustige Situationen dabei. Ich lese mal vor, bevor ich teure Handwerkerkosten bezahlen muss, probiere ich erstmal alles selbst. Ich installiere unseren Mähroboter, sämtliche technische Geräte, Bohrlöcher in die Wand, baue Möbel auf, schließe Spülmaschinen an und Waschmaschinen an, entferne Spinnen und tote Mäuse, die unsere Katze anschleppt, erledige den Marder, der nachts meinem Sohn auf der Decke herumtrampelt, repariere dies und das und vieles, vieles mehr.
Süß.
Also man wird natürlich auch so eine One-Woman-Show.
Total.
Und erlebt natürlich viel Skurriles. Mir hat auch eine geschrieben, mich nerven andere Frauen, die mir sagen, ach, nächste Woche bin ich auch mal alleinerziehend, weil mein Mann ist auf Geschäftsreise und ich muss die Kinder jeden Abend selbst ins Bett bringen. Hast du das auch manchmal, dass so von anderen das gar nicht wirklich wahrgenommen wird, was es bedeutet, alleinerziehend zu sein?
Habe ich nicht. Weil ich hinter jedem Es liegt aber auch an den ganzen Schülern, die ich habe. Die können verheiratet sein oder alleinerziehend. Weißt du, jeder hat sein Päckchen. Mhm. Ich habe das nicht, weil ich hinter die Fassade gucke. Also auch selbst wenn jemand sagt oder damit kokettiert oder ich kann das schon sehen. Jeder hat seine Probleme, jeder hat sein Päckchen. Auch die Leute mit ganz viel Geld haben ihr Päckchen. Mhm. Leute, die eine vermeintlich glückliche Ehe führen, haben ihr Päckchen. Weißt du, jeder hat sein Päckchen. Und deswegen, nee, ich kenne das nicht. Mich nervt das nicht, weil ich immer denke, im Grunde sind wir alle gleich. Wir versuchen, die Kinder groß zu kriegen. Wir geben schon unser Bestes. Ja. Und egal, ob alleinerziehend oder nicht. Und ja, wir können mehr Anerkennung kriegen. Und ja, wir sollten uns weniger alleine fühlen. Da sind wir ja auch irgendwie dran, dass man sich so connectet, dass man sagt, du bist nicht alleine. Guck mal, es gibt noch mich. Ich habe das auch, ich weiß nicht, jede vierte ist, glaube ich, alleinerziehend oder fünfte oder irgendwie sowas. Da so Statistiken.
Ja, und jede fünfte,
irgendwie
vierte.
Irgendwie so, ne? Und dann ist man ja nicht alleine. Also wenn man, das kann auch helfen, ne? Dass man einfach sagt, es gibt auch noch ganz, ganz viele andere. Und vielleicht sollte man da gemeinsam irgendwie einen Weg finden. Das mit der One-Woman-Show, dass man alles alleine macht und so, ja, klar, ne? Es ist eben kein Mann da, der dir dann Loch da reinbohren kann in die Wand. Und dann nimmst du vielleicht irgendwann und den Bohrer und machst es selber, versuchst es und denkst dir, okay, war ja doch keine Raketenwissenschaft, ich kann auch ein Loch in die Wand bohren, ja, aber muss man sich erstmal trauen. So.
Oder irgendwann deine Jungs ranerziehen, dass die Löcher in die Wand bohren. Ja, genau. Oder dein großes Mädchen. Vielleicht kann die es sogar als.
Unbedingt, als also unbedingt. Eben, das wäre so ein Ansatz zu sagen, okay, Frauenpower, lasst uns die Löcher in die Wand bohren und was weiß ich, irgendeinen Schrank aufbauen und so, die Wasserkisten schleppen und was weiß ich, alles. Aber nichtsdestotrotz ist trotzdem schön, wenn ein Partner hat, der das macht. So ist es ja nicht, ja. Aber wie gesagt, nein, das habe ich nicht, weil ich denke, jeder hat sein Ding.
Ich glaube, da hast du eine ganz große Kraft. So wie ich dich jetzt kennenlerne, hast du da vielleicht auch über deine Kunst, über die Musik,
genau,
hast du so eine spirituelle Quelle, wo du Kraft draus schöpfen kannst und auch deswegen einen besonderen Blick auf andere Menschen hast.
Genau.
Ist das so?
Und mich auch verbunden fühle. Weißt du, ich habe so oft das Wort alleine gesagt, bis ich wirklich heulend über meinem Tisch zusammengebrochen bin. Und dann habe ich dieses Wort aufgeschrieben, alleine. Und dann ist mir aufgefallen, dass es all eins ist, alle eins, also all, wir gehören alle zusammen, alle sind eins, habe ich so gedacht, ja, dann habe ich so gedacht, ich habe darauf geguckt, total verheult, so, wir sind alle eins, weißt du, da dachte ich, scheiße, ich bin nicht alleine, ja, also wir müssen bloß zusammenhalten.
Und manchmal muss man es sagen oder einfordern, oder? Beziehungsweise einfach aussprechen, ich brauche
Hilfe.
Brauch dich jetzt mal.
Ja, ich brauche Hilfe, weil das sind wir gar nicht gewohnt. Mhm. Wir helfen ja immer. Aber wenn man mal sagt, ich kann nicht mehr, ich fühle mich schlecht, ich brauche Hilfe, ich fühle mich alleine, dann kriegt man auch meistens irgendwo von irgendwoher was Schönes. Irgendwas ergibt sich. Und man kann in die Selbstwirksamkeit kommen. Also wenn man in diesen ganzen Tiefen da unten drin war, dann weiß man, dass man sich irgendwie vielleicht hocharbeiten kann wieder. Also man kann ein glücklicher Mensch sein, auch wenn man vielleicht sich die Dinge manchmal anders vorgestellt hat und traurig ist darüber. Klar, dass es nicht so gekommen ist, wie man das sich erhofft hat. Aber dafür ist es anders gekommen. Meine Mama sagt immer, es fand ich so süß. Also die sagt immer, in der dreckigsten Pfütze spiegelt sich der Himmel. Oh, ich finde das so süß, weil die ganzen schlechten Erfahrungen und so, es gibt auch was Gutes da drin. Und da kann man ja wachsen. Und das habe ich mir so zum Motto gemacht. Ich möchte nicht da unten, weißt du, und auch nicht mit den Kindern da unten im Matsch liegen und nur darauf hoffen, dass die Zeit umgeht, dass die endlich groß sind. Das kann nicht der Sinn dieser Aktion sein, dass man Kinder kriegt und dieses Lebens, sondern irgendwas Schönes daraus machen, schöne Erinnerung mit viel oder mit wenig Geld, mit Partner oder ohne, weißt du, das Beste aus dieser Situation mit den Kindern machen. Das ist das, was ich über diese vielen, vielen Jahre für mich jetzt rausgekriegt habe. Und ich denke nicht, dass mich irgendjemand davon abbringen kann, weißt du, Marlene, und meiner Intuition folgen, weil die hat man. Und es quasseln einem so viele Leute rein und man denkt sich, nein, eigentlich würde ich es gerne so oder so machen. Und wenn man da mehr Power aus sich selber schöpft und sagt, nein, ich weiß schon meinen Weg und ich weiß auch, wie das mit den Kindern und es gibt jetzt dieses oder jenes Problem. Innerlich weiß ich schon, was vielleicht das Beste ist. Ich lasse mir gar nicht mehr reinquatschen. Ich finde, dass dann man auch richtig viel Kraft kriegt und Selbstvertrauen.
Ganz, ganz genau. Und was ich auch im Zusammenleben mit Kindern festgestellt habe, jede Lebensphase hat was sehr Herausforderndes und was sehr glücksspendend ist. Mhm. Ne? Wenn die ganz klein sind, du hast die am Körper, du stillst die, du kuschelst mit denen, die kommen zu dir an, die gucken dich an, du bist die Größte und du hast diese körperliche Nähe, dann fangen die an zu reden, dann flitzen die zwar überall durch die Gegend, du bist immer nur am Gucken, dass sie nicht irgendeine Treppe runterfallen, aber sie sind so niedlich und so hat jede Phase irgendwas, wo man ganz viel Schönes draus zieht und was dann auch eine gewisse Herausforderung mit sich bringt. Wenn die dann in die Schule kommen, der eine kommt besser durch die Schule, der andere macht dir ein bisschen mehr Sorgen oder macht viel Blödsinn, hat irgendwelche anderen Probleme. Und dann in dem Teenageralter, wo deine Kinder ja jetzt gerade reinkommen oder schon drin sind, und die Pubertät, kommen natürlich auch nochmal so Themen. Ich finde, es sind dann nochmal so ganz neue Themen, wo man sich auf einmal Sorgen macht. Bei einem Mädchen macht man sich vielleicht Sorgen, dass sie zu früh mit irgendeinem Jungen was anfängt oder womöglich schwanger wird oder irgendwas Schlimmes passiert, womit sie vielleicht nicht so gut umgehen kann oder sich verstreitet mit Mädchen. Bei Jungs ist es so, fangen die an zu rauchen, fangen die an zu kiffen, fangen die an und machen irgendwelchen anderen Kram. Oder manche haben Probleme in der Schule, einfach kommen mit dem Pensum nicht gut klar. Was ist sowas, wo du sagen würdest, das ist hart, das war nicht so einfach für mich alleine?
Na, hart ist zum Beispiel in der Pubertät, finde ich, was du gesagt hast, für so ein kleines Kind bist du doch da der Superstar, ne? Und wirst du total geliebt. Und ja, und in der Phase müssen die sich abnabeln in der Pubertät. Ja. Das ist eine ganz neue Herausforderung, dass dieses enge Band, ne, was man ja auch hat als Alleinerziehende, dass du dann denkst, oh nein, jetzt geht uns das irgendwie flöten, vermeintlich, weil eigentlich ist es nicht so. Aber da kommt ja ganz viel Ablehnung. Und dann kannst du nicht zu einem Partner gehen und sagen, boah, umarm mich mal, weil das kriege ich jetzt von meinen großen Kindern nicht mehr oder ich bin jetzt peinlich oder so, bin ich wirklich so peinlich und so. Der Partner sagt dann vielleicht, nein, alles gut, ne? Aber du hast kein Feedback, das heißt, das machst du alles mit dir selber. Also man braucht, finde ich, für diese pubertierenden Kinder eine richtige Standfestigkeit.
Ja,
ne? Stimmt's? Wie so richtig, weil sonst überrennen die dich. Kannst du ins Kinderzimmer ziehen, wenn...
Also ich weiß noch, dass irgendwann gab es diesen Tag X, ja, und ich habe eine ganz enge Bindung wirklich eigentlich zu beiden Kindern gleichermaßen. Und bei meiner Tochter hatte das nochmal so diesen Aspekt, war mein Sohn schon durch die Pubertät durch, wobei Jungs irgendwie später anfangen und sie war schon sehr früh dran. Und irgendwann hatte sich so der Blick gewandelt. Also sie guckte dann auf einmal mit so einem pikierten Blick, wie im Comic. Und ich dachte wirklich, das ist ja so ein Comic-Blick jetzt gerade. Ja, so, ja, das kann ich auch alleine, Mama. Also so wirklich Ablehnung. Peinlich sein, das stelle ich mir wirklich hart vor, wenn man dann eben nicht diesen Menschen hat, der dein Kind genauso doll liebt wie du und genauso scheiße findet in dem Moment wie du.
Oder einfach sagt, komm, ist nur eine Phase oder ist die Pubertät oder was, dass sich das so relativiert, ne? Sondern du sitzt dann da und denkst so, oder ich sitze im Auto und dann wird dir verboten auszusteigen, ne? Bleib im Auto, ne? Weil irgendwie die Klamotte nicht stimmt oder so, ne? Und du dann so denkst, oh nein, ich habe die jetzt 15 Jahre abgeholt, ne? Und bin immer ausgestiegen, ja? So, und jetzt darf ich nicht mehr aussteigen. Dann sitzt du da so wie ein Häufchen Elend im Auto. Wäre schon schön, wenn dann jemand so von nebenan sagt, ach komm, und so unsere Tochter oder so, ne? Geht auch wieder vorbei, ne? Aber eben, jede Kleinigkeit machst du mit dir. Und deswegen finde ich auch das, dass man, wenn man es schafft, über diese vielen Jahre so eine Stabilität in sich zu haben, mit sich selber klarzukommen, zu wissen und auch, weißt du, so einen Stolz zu haben darauf, was man geschafft hat. Also ich freue mich immer, wenn ich meine Tochter vorstelle oder meinen Sohn, ich bin stolz darauf, erstens auf sie, aber ich bin auch stolz auf mich. Ich habe das doch geschafft. Ich habe doch jetzt 15 Jahre zum Beispiel dieses Kind großgezogen und habe eine richtige Haltung dazu. Und das hat man, finde ich, erst, wenn die groß werden. Weil man kann auf so viel Zeit zurückgucken und auf so viele Erinnerungen, auf so viele Situationen, die man gemeistert hat, macht einen ja auch dann stärker. Also ich freue mich darüber und ich freue mich jetzt, ich schmunzel dann immer, ich denke so, okay, super, dann sitze ich jetzt hier im Auto, okay. Halt es einfach durch, Nadine. Sitz hier einfach, sag nichts. Nicht die Stimmung verderben. Kein Wort. Ne? So,
oder so. Und nimm es nicht persönlich.
Genau.
Ne? Es geht wieder vorbei. Also bei uns war es so anderthalb Jahre. Und dann ist es einfach wieder vorbeigegangen.
Ja, wie so ein Spuk. Ja. Aber das muss man halt erstmal, dann braucht man auch andere, die es einem dann auch sagen.
Meine Tochter hat mir hinterher erzählt, dass sie dann sogar unter ihren ganzen Freundinnen, das war dann im Grunde Thema, alle haben über ihre total uncoolen, blöden Mütter immer Storys erzählt. Oh, ich muss euch erzählen, meine Mutter. Das war dann halt so wirklich Topic. gerade, ja, war irgendwie sehr cool zu erzählen, wer jetzt die bekloppteste Mutter hat, ja. Und irgendwann veränderte es wieder und dann hörst du die liebevollsten, schönsten Sachen von dem gleichen Kind. Ich finde, du kannst sehr stolz auf dich sein, Nadine. Das sage ich dir nicht, weil du hier vor mir sitzt, sondern du kannst sehr stolz darauf sein, was du dir erschaffen hast mit deiner Familie, was du für die Gesellschaft machst. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Leistung. Und du sitzt hier stellvertretend für alle anderen alleinerziehenden Mütter oder auch nicht alleinerziehenden Mütter. Mütter und Väter. Aber du bist jetzt, du hast deine Geschichte erzählt. Ich finde, das ist eine riesengroße Leistung. Ihr seid die Heldinnen unserer Gesellschaft, weil ihr das auch noch alle alleine wuppt. Und ich kann dir nur auch stellvertretend für alle anderen sagen, dass ich Danke sage für das, was du deinen Kindern schenkst.
Ach, das ist ganz lieb, danke dir. Und ich möchte auch den Alleinerziehenden sagen, die jetzt zuhören, dass wir gemeinsam das Ding wuppen und dass wir viele sind und dass wir uns vernetzen können und dass ich da bin, genauso wie sie da sind und dass es toll ist, wirklich toll, dass man einfach immer weitermacht und das Beste will und dass man seine Kinder so liebt und so an erste Stelle stellt und immer wieder die Kraft aufbringt. Ja, tschakka.
Und wir schaffen das. Schwierige Phasen gehen auch wieder vorbei. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich bemerkt habe. Auch so in den letzten Jahren, wo die größer sind. Ne? Wie man es immer so sagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Genau. Auch kleine Kinder, kleines Glück, große Kinder, großes Glück. Das passt genauso auch, weil du kriegst auch ganz viel von den Kindern. Selbst wenn sie mal schwierige Phasen durchmachen, kriegst du natürlich auch ganz viel. Und das wird dir niemand nehmen können. Das
überhaupt nicht.
Das kriegst du nämlich auch noch wieder, wenn wir so alt sind wie unsere Mütter jetzt und dann vielleicht nicht mehr so gut funktionieren. Dann kriegen wir das zurück. Das ist eine riesengroße Leistung und du machst es ganz toll.
Toll, danke dir und danke, dass du dich dafür interessiert hast und dass wir darüber gesprochen haben. Wir sind vernetzt, also wir können uns erreichen irgendwie und dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen weniger auch alleine. Und die Zeit geht vorbei, auch wenn jetzt die Mütter mit den Kleinkindern zuhören, so wie meiner ist ja auch, 7 ist ja auch nicht so groß. Aber ich weiß es eben, weil eben schon diese Spanne bis 15, ne? Und dass es wirklich vorbeigeht. Also das Beste daraus machen.
Ja.
Und dann zwischendurch können wir ja heulen gemeinsam und dann geht's wieder weiter. Oh, Gänsehaut. Also ich danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich darüber sprechen durfte und dass dich das interessiert. Und vielleicht interessiert es irgendwie noch mehr. Und vielleicht hat der ein oder andere noch eine Idee oder hat, was weiß ich, mal gesponnen, hat ein Fitnessstudio, wo der dann sagt, wir machen so eine Aktion. Wenn sich schon eine Alleinerziehende mal Lust hat, was für ihren Körper oder für ihre Fitness, also für die Kraft einfach zu tun, dann mache ich das günstiger. Oder was weiß ich, ein Zirkus sagt, okay, wir machen das. Das gibt's günstiger. Oder eine Eintrittskarte im Schwimmbad. Oder ist doch egal. Oder irgendein Hotel. Oder wenn irgendjemand mal einen Anfang machen würde, weißt du, mehr Fokus auf unsere Gruppe so zu legen, das wäre so wahnsinnig toll. Oder Alleinerziehende tun sich zusammen und sagen, wir haben die oder die Idee.
Meine Erfahrung ist die, wenn Menschen drüber sprechen, ist es schon immer erstmal ein Mehrwert. Ja. Jetzt haben das ganz viele gehört. Jetzt hören es noch ganz viele. Du wirst es ansprechen in deinem Umfeld, ich mache es in meinem und das ist immer eine kleine Welle, die man anfängt. Das ist eine kleine, mini kleine Welle, die wir jetzt hier gerade anschieben und darüber freue ich mich sehr. Schön, dass du deine Geschichte erzählt hast.
Danke dir.
Ich hätte so gerne wirklich jede Einzelne, die mir geschrieben hat, hier eingeladen. Das muss ich wirklich sagen. Es fiel uns sehr schwer. Ich habe ja ein ganz kleines Team um mich rum und wir haben so viele schöne Geschichten, berührende Geschichten, tief traurige Momente gelesen, aber eben auch Geschichten, die von so viel Kraft und Durchhaltevermögen zeugen. Und ich danke jeder, die mir geschrieben hat. Ich danke euch, dass ihr überhaupt zugehört habt bis zum Ende. Schön, dass ihr Nadines Geschichte angehört habt. Wir können uns alle nochmal bewusst machen, was das für eine unglaubliche Leistung ist, die jedes Elternteil leistet, aber Alleinerziehende einfach nochmal 100% obendrauf. Und das können wir gar nicht genug wertschätzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir ab und zu auch einfach mal deren Geschichten hören und uns überlegen, wo können wir noch besser werden, wo können wir uns noch besser unterstützen. In den Shownotes findet ihr Anlaufstellen, wo ihr vielleicht Hilfe bekommt, wenn ihr alleinerziehend seid und manchmal nicht so richtig wisst, wie es weitergehen soll. Ich wünsche euch allen ganz viel Kraft dabei und allen anderen, die einfach nur zugehört haben, weil sie sich für andere Menschen interessieren und deren Geschichten. Danke, dass ihr dabei seid. Es freut mich jede Woche umso mehr und ich bin immer ganz gespannt, was eure Geschichte ist, was euch interessiert, wen ihr hier mal hören wollt. Schreibt mir unbedingt auf Instagram oder eine Mail, wie ihr wisst, an hey@mbmarlene.de. Bewertet gerne diesen Podcast. Das bedeutet nämlich, dass noch mehr ihn hören. Da würde mich ganz, ganz doll freuen. Und natürlich hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.